Nationalsozialistischer Untergrund heißt die Gruppe. Auf ihr Konto sollen 10 Morde gehen, zahlreiche Banküberfälle und ein Anschlag mit einer Nagelbombe, der mehr als 20 Schwerverletzte forderte. Obwohl die Täter schon vor Jahren dem Verfassungsschutz in Thüringen und Sachsen als verdächtig genannt wurden, sind wichtige Fakten erst jetzt bekannt geworden. Ich bin verbunden mit dem Rechtsextremismus-Experten Wolfgang Kappus. Herr Kappus, bis jetzt sind 3 Täter bekannt. 2 davon haben vor einer Woche Selbstmord begangen. Was weiß man sonst noch von den Tätern?
Es gibt einen 4. Täter möglicherweise noch, ein Neonazi aus dem Raum Hannover, ein 37-Jähriger, der viele Jahre im rechtsextremen Milieu tätig ist, der befreundet und bekannt war mit den inzwischen toten Tätern. Dieser Mann soll geholfen haben, dieser Gruppe. Er soll Ausweise seiner eigenen zur Verfügung gestellt haben, auch seinen Reisepass und auch seinen Führerschein. Und die Staatsanwaltschaft, die Bundesanwaltschaft prüft zurzeit, ob er möglicherweise selbst in irgendeiner Form auch an den kriminellen und Straftaten und an den Attentaten beteiligt war.
Wie sind die Täter organisiert? Handelt es sich um eine Gruppe, deren Größe man kennt, oder sind es Einzeltäter?
Na, bisher sind es 4, wenn dieser dazukommt, und es wird gemutmaßt, dass es noch einige andere sein könnten, die geholfen haben, da das Feld ja doch sehr groß ist, die Logistik drumherum. Aber es scheint doch so zu sein, dass diese Gruppe nicht sehr groß ist, dass sie gehandelt hat wie eine Zelle, wie Partisanen letztendlich, die sich verschworen haben, die sich ein Ziel gesetzt haben, ein ideologisches Ziel, ist ja begründet durch den Rechtsextremismus, durch das, wo sie herkamen, nämlich aus dem Bereich von sogenannten freien Kameradschaften. Es gibt ja den Heimatschutz Thüringen, wo all diese tätig waren vor vielen Jahren. Und aufgrund dieser ideologischen Komponente haben sie dann eine Zelle gegründet. Sie haben ein Feindbild offensichtlich genau ausgemacht, nämlich in Deutschland lebende Zuwanderer. Und die haben sie dann angegriffen mit ihren Mitteln, mit ihrer Gewalt. Wie sie in ihrer Diktion sagen, sie wollten handeln.
Aber bisher ist noch nicht bekannt, wer diese möglicherweise 4 Täter unterstützt hat, auf welches Netzwerk diese Täter zurückgreifen können.
Das werden die Ermittlungen erbringen, aber es scheint so zu sein, dass diese Täter zunächst einmal sich ihr Geld selbst besorgt haben, indem sie ja 14 Banküberfälle möglicherweise gemacht haben und dort das Geld sich aus den Banken beschafft haben mit Gewalt. Sie haben dann davon eine Wohnung angemietet, sie haben sich Wohnwagen gelegentlich angemietet, um sich damit zu tarnen, wenn sie vor Ort waren, bei ihren Attentaten offensichtlich und auch bei den Banküberfällen. Und in dieser Wohnung haben sie relativ unauffällig versucht zu leben, also eine sehr konspirative Struktur. Bisher ist nicht bekannt, dass es viel mehr Leute gab, die das unterstützt haben. Das scheint die Gruppe in sich organisiert zu haben.
Seit dem vergangenen Wochenende spricht auch das Bundesinnenministerium von Rechtsterroristen. Warum hat man so lange gezögert, von rechten Terroristen zu sprechen?
Die deutsche Geschichte weist ja schon andere rechtsterroristische Anschläge aus, die vielleicht von einigen inzwischen vergessen sind. Wir hatten ja 1980 das Attentat auf das Münchner Oktoberfest, als ein Bombenleger insgesamt 13 Menschen getötet hat, sich eingeschlossen. Und damals war lange unklar, wie weit er im Neonazi-Bereich tätig ist. Das war ein terroristischer Anschlag, aber er scheint wohl sehr alleine gehandelt zu haben. Und später hat es von einem anderen Rechtsextremisten schon Polizistenmorde gegeben. Und eine kleinere Gruppe hatte 2003 versucht, in München bei der Grundsteinlegung einer Synagoge dort einen Anschlag zu machen. Dort wären sehr prominente deutsche Politiker versammelt gewesen. Wäre das gut gegangen? In dem Sinne hätte es verheerende Folgen gehabt. Die Polizei hatte das vorher entdeckt. Also es gibt solche Strukturen, aber hier ist Rechtsterrorismus wohl deshalb angesagt zu sagen, weil es eine Gruppe ist, die systematisch im Untergrund sich verhalten hat, die systematisch ihre Gewalttaten vorbereitet hat, die von einer Ideologie geprägt war. Und ich denke, die Behörden haben lange diesen Begriff eben nicht benutzt, weil er doch gelegentlich für den Bereich Linksterrorismus sehr schnell verwendet wird, wenn es Straftaten gibt, von denen man auch noch nicht genau weiß, wer sie gemacht hat. Also im Bereich des Rechtsradikalen, des Rechtsextremismus ist sehr wenig von Rechtsterrorismus bisher geredet worden. Aber in diesem Falle, bei dieser Gruppe, scheint es tatsächlich angebracht zu sein.
Die Täter sind seit 1997 der Polizei bekannt. Kann man sagen, dass der Verfassungsschutz in Thüringen und Sachsen versagt hat, offensichtliche Indizien einfach übersehen oder sogar ignoriert hat?
Das müssen wir klären. Wir müssen wissen in der nächsten Zeit, was tatsächlich die Hintergründe sind. Fest steht auf jeden Fall, dass sogar bis 1998 da Kontakte bestanden haben. Denn bei der Frau, die ja in Haft jetzt sitzt, die möglicherweise vielleicht aussagen wird, das ist noch unklar, bei dieser Frau war damals eine Wohnungsdurchsuchung angekündigt worden. Und da hat man in der Tat auch Bombenmaterial gefunden. Interessanterweise ist diese Frau damals nicht festgenommen worden, sondern sie ist danach mit den anderen untergetaucht seit 98. Und das heißt, es habe Kontakte mit dem Verfassungsschutz gegeben, deshalb möglicherweise auch belegt, weil ein anderer Neonazi aus Thüringen, der stellvertretende NPD-Landesvorsitzende und der Hauptkopf des sogenannten Thüringer Heimatschutzes, weil er als V-Mann für den Verfassungsschutz gearbeitet hat. Und man weiß nicht genau, das wird zu klären sein, wie intensiv die Kontakte und Verbindungen waren, was da bekannt war. Auffällig ist, dass offenbar die Untergetauchten überhaupt nicht in Erscheinung getreten sind, 13 Jahre. Und da fragt man sich, wie kann das sein mit falschen Ausweisen? Und es gibt im Augenblick auch die Vermutung, dass die Täter möglicherweise sogenannte echte falsche Papiere gehabt haben können. Und solche Papiere werden von Behörden ausgestellt für Leute, die geschützt werden. Diese Frage wird aufzuklären sein in der nächsten Zeit.
Sie stellen die Verantwortlichkeit des Thüringer Verfassungsschutzes noch als offen dar. Der Publizist Jürgen Roth wirft zum Beispiel dem früheren Chef des thüringischen Verfassungsschutzes Helmut Röver vor, Aufklärung rechtsextremer Taten regelrecht verhindert zu haben. Wissen Sie etwas, das diesen Vorwurf stützen könnte?
Das ist eine schwierige Situation, da muss man Beweise haben, denke ich. In der Tat war der Thüringer Verfassungsschutz damals sehr ins Gerede gekommen, weil es so gewesen sein könnte, dass dort schwarze Kassen sogar existiert haben, aus denen die V-Leute einzeln bezahlt worden sind. Soweit ich informiert bin, ist dies bisher nicht eindeutig untersucht und eindeutig belegt. Der Innenminister jetzt von Thüringen hat ja eine Untersuchungskommission angekündigt, eine unabhängige, die diesen Fragen nachgehen soll.
Nach wie vor bleibt für mich die Frage offen. Haben Sie auch nur eine Einschätzung, wie das kommen konnte? Gibt es zum Beispiel auch eine vernünftige, eine verständliche Erklärung dafür, dass das Ganze jetzt erst ans Tageslicht kommt?
Naja, es scheint so zu sein, dass bei den Verfassungsschutzbehörden keine gute Koordination stattgefunden hat. Dass dort die Verfassungsschutzbehörden im Dickicht des Föderalismus nebeneinander gearbeitet haben. Es gibt ja parteipolitische und organisationstechnische Unterschiede zwischen den 16 Bundesländern, dem Bundesamt. Wir haben einen anderen Geheimdienst, der sich auch damit beschäftigt, der militärische Abschirmdienst, der im Bereich der Bundeswehr schaut, dass dort keine Neonazis hinkommen. Selbst der Bundesnachrichtendienst schaut in diese Angelegenheit, um mögliche Auslandskontakte auch zu prüfen und zu schauen. Also die Vielfalt der Organisationen, die da zusammenwirken muss, hat offensichtlich die Klarheit des Lagebildes nicht ermöglicht.
Das heißt, Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser Schnarrenberger hat recht, wenn sie jetzt als Konsequenz aus der Mordserie die Strukturen des Verfassungsschutzes ändern will.
Ja, denn es muss ja eine Erklärung dafür geben, dass so viele Jahre die Leute sich so organisieren konnten, mit so einem eindeutigen Feindbild, mit einer so eindeutigen Entwicklung ihres rechtsextremistischen Standpunktes, dass das nicht erfasst worden ist. Und das ist auch eine Frage an das Bundeskriminalamt zu stellen, ob denn diese Leute nicht im Zentralcomputer erfasst worden sind, der für derartige politische Täter eben auch eingerichtet worden ist.
Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Michael Hartmann, der macht das anders. Der fordert mehr Geld und Personal für den Verfassungsschutz. Kann es auch daran liegen?
Das kann auch daran liegen, denn man hat ja seit einigen Jahren den Bereich Verfassungsschutz umorganisiert. Man hat durch das Auftreten von islamischem Terrorismus und Gewalt dort viele Beamte umgewidmet und versucht, seine Konzentration auf die Beobachtung und Erkenntnis in diesem Bereich zu legen.
Die Gewerkschaft der Polizei, Herr Kapust, und viele andere fordern jetzt erneut ein Verbot der NPD. Gibt es denn überhaupt Bezüge, Verbindungen der Terroristengruppe zur NPD? Und was halten Sie grundsätzlich von dieser Verbotsforderung?
Also um es mal von der Seite der NPD zu beginnen, die distanziert sich natürlich von solchen Gewalttaten. Ich selbst war jetzt am letzten Wochenende auf dem Parteitag der NPD in Neuruppin in Brandenburg. Und da reagiert man darauf sehr abweisend und die NPD hat auch vermieden, bei diesem Parteitag nach außen hin überhaupt fremdenfeindliche Töne anzuschlagen, was sie sonst normalerweise auf Parteitagen sehr kräftig tut. Andererseits gibt es auch Bilder, wo einer der Täter mundlos, dass dieser Täter unter NPD-Fahnen bei Demonstrationen mitmarschiert ist in Dresden. Das heißt, da gibt es schon eine inhaltliche Verbindung, aber das Typische ist zur NPD, dass diese freien Kameradschaften, auch wie diese Thüringer von damals, neben oder mit der NPD zusammenmarschieren, aber sie sind keine Mitglieder. Das ist ein enges Netzwerk, da ist eine Verbindung. Aber aufgrund dessen zu sagen, jetzt müssen wir ein neues Verbotsverfahren gegen die NPD prüfen, ist nicht im Moment soweit die Erkenntnisse sind, nicht abgestützt durch Erkenntnisse aus diesem Rechtsterrorismus. Es ist eine Debatte, die immer wieder hochkommt, die sagt, man muss die NPD in ihrer Basis, in ihrer Ideologie auch treffen und man muss versuchen, sie aus dem Grund, dass sie nicht in das demokratische Regelwerk hineinpasst, verbieten.
Jetzt haben Sie uns eine Meinung wiedergegeben. Wie ist Ihre? Also die Gewerkschaft der Polizei sagt ja, dadurch würde es für die Polizei leichter, dadurch würde es auch für den Staat leichter, Rechtsbrüche in der NPD zu verfolgen. Ist das so?
Das ist so, das kennen wir schon praktisch daraus, dass in den letzten Jahrzehnten über 30 Organisationen anderer Art schon verboten worden sind und dann wurden diese Organisationen aufgelöst, das Parteivermögen oder das Organisationsvermögen wurde beschlagnahmt, es gab Verbote, Nachfolgeorganisationen zu gründen, dann mussten sich die Neonazis neue Strukturen ausdenken. Das war bei den Vereinen sehr leicht, Blood and Honor zum Beispiel oder Wikingjugend und andere. Bei der NPD ist es schwieriger, weil sie ja als Partei gilt, die im Grundgesetz besondere Privilegien hat und dass es nicht so einfach ist. Sollte sie verboten werden, was ich im Moment für sehr unwahrscheinlich halte, weil das Gericht in Karlsruhe offensichtlich nicht so eingestimmt ist und die Beweislage für ein neues Verbotsverfahren nicht viel anders ist als beim letzten, sollte sie trotzdem irgendwann verboten werden, dann werden die Mitglieder dieser Partei sich eine neue Möglichkeit suchen zu betätigen.
Herr Kappus, herzlichen Dank für dieses Gespräch.